So, herzlich willkommen zum Podcast im Würfelhaus, der Podcast für Eltern, für alle Eltern, deren Kinder in der Grundschule nicht scheitern sollen. Hier geht es nicht nur um Zahlen und Mathe, sondern hier geht es auch um alles, was Eltern und Kinder beim Lernen selbst bewegt. Ja, da geht es um Beziehungen, da geht es um Vertrauen, da geht es aber auch um Themen rund ums Lernen. Und vor allem geht es darum, dich zu unterstützen als Mama, als Papa in deiner Entscheidungsfähigkeit, damit du gute Entscheidungen in der Grundschulzeit für dein Kind treffen kannst. Heute habe ich einen besonderen Gast, nämlich die Annette Erb. Herzlich willkommen, Annette.
Hallo Christine, schön, dass ich da bin. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dir.
Vielleicht mal noch ganz kurz zu dir. Wo kommst du her? Was ist deine Expertise?
Okay. Also zuerst mal bin ich ausgebildete Grundschullehrerin und bin aber auch ausgebildete Familientherapeutin. Ich arbeite mittlerweile nur noch sehr wenig in der Grundschule. Ich arbeite in der Lehrerausbildung. Das heißt, ich bin im Fachseminar. Leiterin und bilde junge Menschen aus, die in die Grundschule gehen möchten und da als Lehrer und Lehrerin arbeiten möchten. Und zum anderen arbeite ich als Familientherapeutin, begleite Familien mit all den Dingen, Fragen, Probleme, die sich in der Familie eben stellen, arbeite aber auch viel in Einzelcoaching, mache Elterncoaching und Konfliktberatung. Das ist so in etwa. Und das eine befruchtet das andere. Und das bringt mir auch viel in der Lehrerausbildung, weil ich da eben Beratung natürlich auch als eine Kernkompetenz sehe, die ich mitbringe.
Das
Genau.
heißt, so du hast so rundum den Blick, ne, auf alles, was so rund um Schule ist. Das finde ich sehr spannend, eine sehr spannende Kombination. Du hast ja immer wieder auch ein Meeting, was du für unsere Eltern die wir von Würfelhaus begleiten, eben machst. Kannst du da vielleicht schon so ein paar Kernpunkte rausnehmen, was immer wieder als Fragestellungen auftaucht von den Eltern?
Ja, also das Schlüsselthema ist meistens irgendwas, was mit Hausaufgaben zu tun hat. Und die Situation, wie schaffe ich es, dass ich meine Kinder dazu bringe, dass sie eben doch die Hausaufgaben machen, dass wir nicht immer nur Streite haben. Und das bedeutet für mich ganz schnell, in diese Beziehungsebene zu gehen, weil letztlich ist ja immer die Fragestellung, was möchte ich denn als Elternteil mit meinem Kind eigentlich kreieren und was soll so die Basis sein für unseren gemeinsamen Weg, den wir zusammen haben. Und da kommen halt von den Hausaufgaben sehr schnell in den Bereich Beziehungen, wie sind wir miteinander, wie stehen wir zueinander, wie gehen wir miteinander um. Und das ist eigentlich nahezu immer Thema bei den Eltern, ja.
Ja, also wir gehen ja gleich ein bisschen tiefer in Beziehung rein, weil das ist ein spannendes Thema, ne? Es gibt ja da keine Lösung von der Stange. Du musst ja immer so ein bisschen den individuellen Fall betrachten, also die Familiensituation. Und dennoch habe ich so im Kopf immer wieder Situationen, wo Eltern sagen, mein Kind will nicht mit mir üben, mein Kind will nicht mit mir arbeiten, ne? Kann man da vielleicht irgendwie schon sagen, da gäbe es Möglichkeiten oder wie siehst du da die Chancen überhaupt hier nochmal dran zu gehen? Oder geht es da in erster Linie gar nicht um Mathe, sondern das sage ich ganz oft, da müssen wir erstmal nochmal in die Beziehung rein, bevor wir da mit Mathe weitermachen, ja?
Ganz genau, da bin ich genau bei dir, Christine. Da müssen erstmal andere Bereiche eigentlich betrachtet werden, ne? Und oft ist es so ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Dingen. Also zum einen natürlich eine riesige Portion Frustration, die dieses Kind schon dabei hat, weil es ja so viel Negatives schon erlebt hat. Meistens zumindest, bevor so die Situationen dann zu Hause stattfinden. Dann auch dieses Gefühl auszuhalten, dass Eltern auf der einen Seite erleben, sie wollen voran, sie wollen schneller, sie wollen, dass das Kind irgendwas erreicht, sie haben Sorge um das Kind. Und auf der anderen Seite das Kind, das aber ja erstmal alles so gut macht, wie es eben im Moment kann. Und da zu verstehen, was ist denn eigentlich der Punkt bei meinem Kind? Das ist eigentlich die große Herausforderung erstmal. Und das ist Beziehung, das ist Vertrauen in sich, als Kind genauso wie als Elternteil das begleitet, weil beide ja im Prinzip, die Sorge und die Angst haben zu versagen. Also die Eltern denken, oh Gott, ich scheitere in meiner Art, mit meinem Kind umzugehen, ich schaffe das hier nicht. Und das Kind denkt, oh Gott, ich kann diese ganzen Aufgaben, die da von mir verlangt werden, einfach gar nicht bedienen. Und da sind wir halt in Beziehungsebenen und in Verantwortung und ja,
Ja,
miteinander umgehen.
was ich da schwierig finde in der ganzen Situation ist ja, wenn man betrachtet, dass wir ja immer in der Schuldynamik stecken. Ne? Würden wir die wegnehmen können, sage ich mal, ne? Dann wäre ja erstmal auch viel Platz, um an der Beziehung neu dran zu gehen, sage ich mal, um Beziehungen neu zu gestalten, neu zu definieren. Aber die Eltern haben ja immer dieses Thema, ich muss, ne, ich habe den Druck aus der Schule, das Kind muss irgendwas leisten und wenn es das nicht leistet, dann kriege ich wieder, ne, ich werde wieder vorgeführt im nächsten Elternabend oder die Lehrerin kommt auf mich zu, das macht den Eltern ja auch extrem Stress. Die stehen da quasi zwischendrin und das Kind spürt diesen Stress. Gibt es da irgendwo einen Ausweg oder gibt es da irgendwo, weil du ja alle Themen quasi so ein bisschen hast.
Also für mich ist natürlich ein ganz wesentlicher Moment tatsächlich der Kontakt zwischen Eltern und Lehrer, Lehrerin. Das gestaltet sich zugegebenermaßen immer wieder sehr schwierig, weil da ja auch tatsächlich wenig Fachkompetenz auf Pädagogenseite ist, was Gesprächsführung betrifft, also auch die müssten an Beziehungen ganz anders rangehen, damit auch Elternbeziehungen zwischen Lehrern und Eltern gut funktionieren. Dann haben die Eltern oft im Gepäck ihre eigene Schulgeschichte und das ist für manche Eltern, das habe ich sowohl als Lehrerin erlebt, als auch ich als Mama erlebt. Wenn man in die Schule kommt, da kommt so viel Altes wieder und man ist sofort in dieser Hierarchie oder es ist zumindest sehr schnell passiert, dass man auch wieder in der Hierarchie ist. Und da fällt es Eltern so schwer, ins Gespräch mit Lehrern zu gehen. Ich glaube aber, das wäre so wichtig, da viel mehr Kontakt zu haben. Der einmal im Jahr Sprechtag, der hilft da niemandem weiter.
Ja, und ich erlebe eben von den Eltern, wir hatten es auch letzte Woche mit der Katja schon darüber im letzten Podcast, ich erlebe einfach auch viele Unverständnis von den Lehrkräften. Gut, die haben ihre eigenen Geschichten auch dabei, ne? Das ist ja immer alles menschelt überall. Aber am Ende geht es ja immer nur ums Kind. Es geht um dieses Kind, ne? Und wenn man diesen Blick, glaube ich, diese Brille aufsetzt und einfach den Blick immer darauf richtet, beide Seiten wollen ja dem Kind weiterhelfen, ne? Dann müsste eigentlich schon ein bisschen mehr möglich sein. Die Eltern haben so ein bisschen, das ist wie das Arzt-Patienten-Verhältnis, habe ich manchmal so das Gefühl, ne? Der Lehrer hat immer noch so ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, wie man es nennen will, keinen weißen Kittel an, aber der wird immer noch so besonders als besonders angesehen. Letztendlich ist es ein Mensch, der engagiert wird, um das Kind zu fördern oder um dem Kind Dinge beizubringen. Ne? Wenn du jetzt sagst, das Thema Gespräche mit den Lehrkräften wäre wichtig, ne? Wo würdest du jetzt sehen, wie die Eltern quasi sich hier vielleicht Gehör verschaffen könnten in Bezug darauf, dass es im Moment einfach schwierig ist und sie Luft brauchen für irgendwas, ne? Weil wir schlagen jetzt gleich den Bogen zu den Hausaufgaben, die du am Anfang erwähnt hast. Das ist ja auch so eine Sparte. Die Eltern wollen ja dann manchmal auch, dass sie vielleicht von Hausaufgaben befreit werden, damit sie zu Hause mit ihrem Kind vielleicht ein bisschen Luft haben. Und wir erleben, dass es ganz oft nicht möglich ist, ja? Was sagst du dazu?
Das ist tatsächlich, finde ich, eine der allergrößten Herausforderungen oder Stolpersteine in diesem ganzen Konglomerat, weil Lehrer oft nicht in der Lage sind, zum einen wirklich das Kind mit den Eltern gemeinsam zu betrachten und zum anderen auch diese Wahrnehmung oft nicht haben, dass es sinnvoll wäre, sich miteinander in ein Boot zu setzen und nicht gegeneinander oder wer ringt wem was ab. Das ist ja oft die Situation. Von daher weiß ich, dass es das für Eltern schwierig ist. Ganz klar, es ist eine große Herausforderung, da gut ins Gespräch zu kommen. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, auch Lehrer sind einfach Menschen und oft sind es auch Mütter und Väter, die selbst wissen, wie es ist, wenn man Sorge um sein Kind hat. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Kann ich mich da überhaupt reinfühlen, was mein Gegenüber da für Sorgen möglicherweise hat oder Nöte? Und ich glaube, Eltern müssen versuchen, ins Gespräch zu gehen, auch wenn es schwer ist, weil das Kind kann die Sache nicht ausfechten. Das ist ja mal klar. Das ist einfach der Job der Eltern, ob er unangenehm ist oder nicht. Und ich glaube, da auch zu se sehen, also hinzugehen, nicht mehr in diesem Arzt-Patient-Verhältnis, sondern zu versuchen, sich auch so aufzustellen, dass man sagen kann, ich gehe dahin, weil ich mit diesem Menschen, der so viel Zeit mit meinem Kind verbringt, eine gute Lösung für mein Kind finden will. Und auch mit so einer Haltung hinzugehen, ich glaube, das hilft schon viel. Und tatsächlich ist meine Erfahrung, dass es wirklich oft notwendig ist, dass man in der Situation auch unterstützt wird. Also, dass man entweder noch jemanden dabei hat wie mich oder dass man sich vorher einfach auch vorbereitet oder unterstützen lässt in der Gesprächsführung. Das
Ja,
ist
das machen wir
einfach
auch.
eine
Wir
Challenge.
unterstützen unsere Eltern, wenn die da in
Ja.
die Schule gehen zum Beispiel, wollen, dass das Kind
Genau.
mit Würfelhaus arbeiten darf oder so, dann unterstützen wir die auch im
Ja.
Gespräch, auch im Kontakt. Ich glaube, es ist ein wesentlicher Punkt ist, dass man die Lehrkräfte nicht tatsächlich als Menschen sieht und immer wieder auf den Punkt kommt, es geht ne, um beiderseitiges Interesse, das Kind voranzubringen. Und ich finde es immer schwierig, wenn dann ja eine bestimmte Forderung von den Eltern aber auch kommt, ne? Das ist für Lehrkräfte auch schwierig, weil sie sich in ihrer Expertise schnell
Ja.
quasi kritisiert sehen, wenn die Lehrkräfte dann sagen, ja, wir arbeiten zum Beispiel mit Würfelhaus, ja, wie können wir das jetzt da mit euch zusammen machen? Dann fühlen die sich schnell natürlich in ihrer Fachkompetenz irgendwie angegriffen. Ne? Das müsste man versuchen rauszunehmen. Wir sind aber quasi eigentlich auf dieses Thema gekommen, weil es darum ging zu sagen, naja, wenn die Mama oder der Papa zu Hause Freiraum braucht, um die Beziehung zu klären, weil gerade das Kind in Mathe überhaupt nicht mehr will zu Hause, meistens ja auch in der Schule nicht. In der Schule arbeiten sie dann noch ein bisschen mit Druck und so weiter, aber eigentlich auch nicht wirklich, ne? So, dann hast du quasi beides. Das Problem haben quasi beide, meistens die Lehrkraft und die Eltern. Und da hast du jetzt den Ansatz gesagt, naja, geh doch in die Schule, rede mit den Lehrkräften und versuch da gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und eine Sache, die ich da sehen würde, wäre, dem Kind mehr Freiraum zu geben und den Eltern, um vielleicht mal ein bisschen Luft rauszulassen aus dieser Dynamik, Mathe oder Deutsch, was auch immer es ist, ja. Und dann vielleicht wieder einen anderen Boden zu finden, an dem, auf dem man wieder zusammen weitergehen kann. Was wären denn diese, angenommen, die Lehrkraft wäre jetzt, würde jetzt sagen, ja, das machen wir so, ne? Macht doch einfach mal zu Hause, lasst die Hausaufgaben weg zum Beispiel, ja, und kümmert euch doch einfach mal darum, dass es euch beiden wieder besser geht. Was wäre denn dann was wären denn dann Möglichkeiten? Wo kann man denn da ansetzen?
Du musst mir das nochmal genauer sagen. Wie meinst du, wo kann man da ansetzen, wo ich
Naja, einfach,
Freiraum schaffe?
genau, also den Freiraum zu nutzen, den die Lehrkraft dann vielleicht der Mama gibt und sagt, ein Freiraum wäre ja, zu sagen, du brauchst keine Hausaufgaben mehr zu machen, wobei ich ja immer denke, das ist ja wie, ich brauche keine Erlaubnis von der Lehrkraft, um keine Hausaufgaben zu machen. Das will ich an der Stelle auch mal sagen, die brauchen wir eigentlich nicht, ja. Also keiner ist gezwungen, die Hausaufgabe zu machen. Oder weiß ich nicht, gibt es da Gesetze, das wäre jetzt auch mal so. By the way, noch mal eine Frage meinerseits, da du ja
Es
in
gibt auf
der Ausbildung
jeden
arbeitest.
Fall nur.
Sag mal, gibt es da Gesetze oder?
Also, naja, der springende Punkt ist natürlich, dass es darauf Noten gibt. Ne? Und
Für die
das
Hausaufgaben,
macht
ja,
ja,
dann
naja,
abgeschrieben
auf die
lassen.
Arbeitsverweigerung im Endeffekt. Ne? Also, und das fließt mit Sicherheit je nach Lehrer natürlich auch wieder ein. Ne? Es gibt ja auch Lehrer, mit denen kann man, wie du es eben so ein bisschen beschrieben hast, auch gut drüber sprechen, welche Hausaufgabe, wie viel Hausaufgabe, wie individuell kann die Hausaufgabe sein oder wie individuell kann es einfach auch ausgesetzt werden. Das ist ja durchaus bei manchen Lehrern wirklich verhandelbar, aus gutem Grund natürlich. Und jetzt aber zu diesen Freiräumen zurück. Also natürlich, glaube ich, ist es höchstens nur entspannend, aber nicht wirklich sinnstiftend, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir mehr Zeit fürs Schwimmbad, auch schön, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Zeit wirklich nutzt, um eher auf einem, mit einem anderen Metier sozusagen dennoch das zu üben, was es braucht, nämlich sich im Erfolg zu erleben als Kind, Dinge auch in der Frustration auszuhalten, Kinder umgekehrt als Eltern dann, Kinder in so Frustrationssituationen auch gut zu begleiten, das ist ja auch schwer und braucht Unterstützung. Kindern Aufgaben zu geben, die schon im schulischen Kontext sind, im Lernen sozusagen verankert sind, verortet sind, Aber eben in so kleinen Portionen, dass Kinder wieder erleben, ah ja, ich kann das managen und oh ja, es macht tatsächlich Spaß oder ich kann es auch zu einem Erfolg führen. Ne? Also durchaus auch zu sagen, ich beschäftige mich mit Dingen, die schon lang hinter meinem Kind liegen. Also ich bleibe jetzt mal bei Mathe, vielleicht beschäftige ich mich einfach mal mit Zehnerraum ganz entspannt und jag nicht gleich weiter, obwohl die Klasse natürlich schon weiter ist. Ich glaube, so Sachen sind dann wichtig, mit den Kindern zu tun und zu erleben. Und auch die Chance wahrzunehmen, dass das Kind mich als Mutter oder Vater wieder auch anders erleben kann. Mit einer anderen Haltung, mit einer entspannteren Haltung, mit einer freundlichen Haltung, je nachdem, wie es halt zu Hause schon eskaliert ist.
Ich glaube, also da haben wir mehrere Themen jetzt, mehrere Stränge, die wir verfolgen können. Das eine, den einen Strang, den ich da sehe, ist tatsächlich die Mama, der Papa, der vor dem Kind sitzt. Abgesehen von der Lehrkraft, das ist ja nochmal eine eigene Geschichte. Aber zu Hause, jetzt ist derjenige, der mit dem Kind arbeitet, der mit dem Kind übt, derjenige, der auch mit seinen Emotionen klarkommen muss, ne? Weil das spielt ja unglaublich viel mit rein, ne? Stress von der Schule, Angst vor der Zukunft, Ärger aufs Kind, weil das vielleicht nicht so will, wie ich will, ne? Also das alles spielt ja damit rein. Es ist der eine Strang, den wir noch mal gerne angucken können. Was kann der Mensch, der Erwachsene dafür tun, um dem Kind anders zu begegnen, ja, in der Übungssituation? Und der zweite Strang ist das Kind natürlich, was alles abkriegt, was auch keinen Bock mehr hat für Mathe. Und ich verstehe das, ja, wenn du jeden Tag Sachen machen musst, die du nicht kannst, und jeder sagt, du musst es machen, du musst es machen. Da würde ich auch einen Föhn kriegen, ehrlich gesagt, ja. Also ich verstehe die Kinder gut. Das wäre der zweite Strang. Und der geht nochmal auf in die Didaktik, aber auch in die Selbstwirksamkeit, ne? Also wir haben da quasi ganz viele Möglichkeiten, auch dran zu gehen. Wenn wir jetzt nochmal den Freiraum betrachten, also ich finde es gut, dass du gesagt hast, auf keinen Fall jetzt den Freiraum nutzen, um dann zu sagen, wir gehen mal ins Schwimmbad oder da und dahin. Das ist eher so, da geht es wieder in Richtung Belohnung, Bestrafung oder so. Das wollen wir später mal beleuchten. Sondern zu sagen, okay, wir üben jetzt nicht das, was die Schule gerade von dir will, sondern wir üben einfach was anderes oder auch was, was du brauchen kannst. Und wir beide sorgen einfach dafür, dass es uns gut dabei geht, ne? Wie könnte man jetzt, wenn wir den Strang Mama, Papa betrachten, also Erwachsener, der mit dem Kind übt, ne, wie kann man den jetzt, wo kann man den einordnen? Wie kann man da sagen, was wären da gute Dinge, die man brauchen kann, um die Übungssituation anders zu gestalten?
Also ich glaube, sehr wertvoll ist es, wenn man versucht, sich einfach auch mal mit seiner eigenen Lernbiografie auseinanderzusetzen und seiner eigenen Haltung, was so Leistungsdruck, Bewertung und so betrifft, weil nachher ist der Schlüsselmoment der Veränderung bringt, dieser, wenn Eltern sagen können, es ist... Mein Kind ist so, wie es ist, gut. Und mein Kind geht einen individuellen Weg. Wir alle sind ganz unterschiedliche Wege gegangen, da bin ich mir sehr sicher, und haben unterschiedliche Baustellen dabei zu bewerkstelligen gehabt. Und so ist es eben mit meinem Kind auch. Und das ist ein bisschen so wie, wenn du bei den Kleinkindern bist, wenn ein Kind mit 12 Monaten schon laufen kann und hüpfen und rennen und das andere Kind das halt mit 12 Monaten nicht kann, dann leiten wir davon nicht ab. Der eine wird wahrscheinlich Marathonläufer Olympianiveau und der andere wird es nie schaffen, auch nur wandern zu gehen. Auf die Idee kämen wir ja gar nicht, sondern es ist für uns völlig klar, die Kinder brauchen ihre Zeit, die Babys brauchen ihre Zeit, die einen sprechen früher und so weiter. Und genau das Gleiche wäre schön, wenn Eltern mitnehmen könnten, mitbringen könnten zu ihren Schulkindern. Die Kinder gehen schon ihren Weg, aber sie brauchen Unterstützung in unterschiedlicher Form oder Zeit in unterschiedlicher Form. Und es geht ja um dieses, du kannst es noch nicht. Und da die Ruhe bewahren zu können, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Moment für Eltern. Und der Weg dahin ist manchmal aber ganz schön schwer, weil man selbst ja groß geworden ist und sozialisiert ist, wie man es ist. Und da hilft, glaube ich, schon auch Austausch natürlich mit anderen, aber also tatsächlich ist da für mich so ein bisschen das Stichwort Fortbildung. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass alle Eltern, bevor sie mit ihren Schulkindern klarkommen, erstmal eine therapeutische Ausbildung machen müssen, sondern da hilft manchmal sich bei Leuten wie Jesper Juhl zum Beispiel oder Henne Jensen oder sowas, sich ein bisschen einen Input zu holen, sich ein bisschen auseinanderzusetzen, wie gehen denn Leute, die sich damit beschäftigen, professionell beschäftigen mit diesen Themen, wie gehen die denn damit um? Was können die mir mit auf den Weg geben? Wo finde ich Denkanstöße? Das ist was, was ich sehr unterstützend finde.
Ja, sag meinen Eltern im Elternmeeting, gebe ich immer den Impuls auch zu sagen, naja, bevor du ans Kind gehst, ne, schau erst mal, wie es dir geht, ne? Weil viele Eltern gehen so rein in die, ne, man kommt so aus dem Alltag, hat gerade gekocht, gespült, was weiß ich, jetzt wird Mathe geübt, dann gehst du da so rein mit all deinen Emotionen und bist aber nicht sauber, sag ich mal, ne? Du
Ja,
hast, du hängst vielleicht noch in der Vergangenheit, bist schon in der Zukunft beim Einkaufen, ne, und willst jetzt das Ding abwickeln. Das ist sicher nicht bei allen so, aber ne, da, so. Und in dem Moment, wo ich mit dem Kind in Verbindung trete, in der Übungssituation, kommen ja dann noch andere Dinge mit rein. Ne? Also zum Beispiel, oh je, schaffen wir das jemals und so weiter. Ne? Also mein Impuls wäre dann auch ganz stark zu sagen, ne, schau doch mal, dass du, bevor du ans Kind gehst, dir 2, 3 Minuten für dich nimmst, einfach mal 3, 4 Mal tief durchatmest und einfach mal schaust, wie geht's mir jetzt gerade? Ne, wo befinde ich mich denn? Ne, das.
ja, unbedingt, unbedingt. Und was ich auch sehr hilfreich finde, ist, wenn man sich in diesen paar Minuten, die man sich vorher nimmt, auch nochmal klar macht, mein Kind gibt das Beste, das es geben kann in diesem Moment. Das kann natürlich sehr wenig sein oder ganz chaotisch sein, aber würde das Kind es besser können, würde es garantiert besser tun in dem Moment. Das ist ja logisch. Das Kind hat kein Vergnügen damit, hier irgendwie nicht klarzukommen mit der Aufgabe, die es zu tun hat. Das ist für ein Kind ja eine Belastung. Und da sein Herz auch ein Stück weit zu öffnen für das Kind und zu sagen, ja, und ich bin übrigens die mit viel mehr Lebenserfahrung. Ich bin viel älter als mein Kind. Ich habe schon viel mehr erlebt und ich muss jetzt souverän sein. Das ist mein Job jetzt. Das Kind muss es nicht tun. Das ist meiner. So Dinge, finde ich, helfen auch durchaus weiter.
Ja, ich hab schon viele Eltern erlebt, die so ein eigenes Thema hatten mit dem Ding von Leistung und Ehrgeiz, ne? Auch ich war sehr ehrgeizig als Kind, ich habe sehr gerne und gut und schnell gelernt und jetzt mein Kind, ne, kommt nicht voran. Das ist wirklich eine Aufgabe. Und ich finde halt eben, oder ich denke es, ich habe die Einstellung, dass in jeder Situation auch eine Perle liegt, auch wenn man die jetzt im Moment nicht sehen kann. Aber vielleicht will das Kind einem auch gut was sagen, kann einem vielleicht selber auch helfen, mal in der eigenen Verstricktheit mal ein Stück zurückzutreten und zu sagen, na ja, ne, es war auch nicht immer gut, dass ich so ehrgeizig war. Ne? Es hat auch so eine zweite Seite, oder ne, wo hat es mir vielleicht auch nicht so gut getan, dass ich mich selber so weiter gebracht habe, ständig immer so vorangetrieben habe, ja. Und wo kann ich jetzt mal bei meinem Kind einfach auch sehen, es braucht vielleicht auch ein bisschen Ruhe und vielleicht auch mal ein Nein, ja, was ich akzeptieren darf. Also das ist eine ganz heikle Situation, finde ich, was Emotionen angeht.
Ja, unbedingt. Also Emotionen sind ein ganz großes Thema dabei. Ne? Auch diese, also ich habe mal mit Eltern gearbeitet, da hat die Mutter gesagt, sie hat dann irgendwann verstanden, dass sie einfach in diesen Übungssituationen nicht so viel Druck reingeben darf, sonst wird es halt natürlich nichts. Das ist ja mittlerweile, glaube ich, bei den meisten angekommen. Und es war aber so schwer für sie, weil sie natürlich so auch groß geworden ist und auch den Druck versucht hat auszuhalten und so weiter. Und es hat ja insofern zum Erfolg geführt, als dass sie jetzt in ihrem Leben steht und Beruf hat, das irgendwie managt und so. Und dann, das ist ja, was man kennt. Da hält man ja so gerne fest. Und die hat dann gesagt, okay, ich versuche jetzt immer aus diesen Situationen rauszugehen. Wenn ich merke, oh Gott, was macht er denn jetzt schon wieder? Und ich fange an, mich darüber echt zu ärgern oder so, dann gehe ich raus. Und dann ist sie immer mit ihrem Hund spazieren gegangen. Ich sag, mein Hund hat über Wochen gar nicht mehr gewusst, wie ihm geschieht, weil ich dauernd mit meinem Hund wieder um den Block gelaufen bin, einfach um wieder runterzukommen. Das ist genau, was du sagtest, Christine. Einfach zuerst wieder sich selbst zu regulieren, bevor man in die Arbeit geht mit dem Kind wieder. Das ist ja Klar.
Ja, und zu spüren und wahrzunehmen, ne?
Ja.
Also ich habe keine Kinder, das weißt du ja, aber ich habe ein Pferd. Und ich muss ehrlich sagen, es ist auch ein lebendiges Wesen. Und wir sind alle über Energie verbunden irgendwie, ne? Weil wenn ich schlecht drauf bin, da brauche ich gar nicht hinzugehen, weil dann fängt er schon
Genau.
an, da ist er schon aufgeregt und will schon gar
Ja.
nicht, ne? Und so geht es halt dem Kind auch. Also
Natürlich.
immer, wenn das Gegenüber eine Reaktion zeigt, dann hat es immer was mit mir zu tun. Ne? Ich habe ganz spannend mit jemandem geredet, der sehr stark mit Körper arbeitet, Körperwahrnehmung. Und der hat auch nochmal gesagt, dass wir ganz oft auch unglaublich viel Druck, auch körperlich, auf den anderen einwirken, indem wir uns sehr stark nach vorne lehnen. Das machen ja viele Eltern, aber auch Lehrkräfte. Ne? Wir lehnen uns quasi gegen den anderen und das gibt enorm viel Druck. Ne? Also wir spüren manchmal gar nicht mehr, wo stehen wir denn selbst und welchen Druck haben wir denn eigentlich oder welche Gefühle sind gerade jetzt da. Und ich glaube, das würde den Menschen helfen, die in der Übungssituation sich befinden, mit dem Kind einfach zu sagen, ich atme dreimal tief aus oder wie auch immer das Ritual sein soll. Ne? Und ich schaue einfach mal, wie geht es mir. Ne? Ich habe auch schon empfohlen, vielleicht kannst du da auch noch ein paar Sachen aus deiner Praxis sagen, zum Beispiel auch eine ganz eine eigene Ecke zu haben, wo man übt, ja, dass das Kind es auch noch mal unterscheidet. Hier üben wir, da essen wir, da spielen wir, sowas vielleicht, ne? Also
Ja.
um das Ganze noch mal so ein bisschen zu entspannen.
Ja, oder diese Musik, die einläutet, wir fangen jetzt gleich an zu arbeiten, hat aber für mich auch sofort den Gedanken, wenn das Kind schon die Ecke sieht, denkt es, oh, da muss ich wieder arbeiten. Ne? Also es hat auch beides. Ich glaube, es kommt so sehr darauf an, wie es dir als Erwachsener gelingt, die Dinge zu etablieren und zu transportieren. Also wenn das dann eher so der Strafbunker ist, da hinten die Ecke zum Lernen, dann wird es natürlich kritisch und das kann halt einfach für Kinder auch kippen tatsächlich. Ne?
Ja, aber da denke ich, was sehr wichtig ist, ist, dass der Übungsplatz, wo man dann übt, dass das, was man da macht mit dem Kind, beinahe hätte ich Pferd gesagt, aber mit dem Kind, dass das quasi auch tatsächlich dem Kind weiterhilft. Ne? Eine Mama hat mir mal erzählt im Elternmeeting, sie hat das erste Mal mit ihrem Kind mit Würfelhaus gearbeitet und das Kind war immer recht bockig, sage ich mal. Und die hat nach dem Üben, hat sie die Mama umarmt und hat sich bei ihr bedankt dafür, dass sie mit ihr geübt hat. Ne? Und deswegen meine ich, das ist alles verbunden. Das eine ist das, wie spüre ich mich, wie geht es mir, meine Biografie, mein Verhältnis zu Lernen, zu Disziplin, zu Leistung und so weiter. Und dann auf der anderen Seite aber auch, wie gestalte ich denn die Übungssituation, damit mein Kind tatsächlich auch spürt, hier geht's voran, ja, ich werde wahrgenommen, ne, man überfordert mich nicht, ne, das ist auch nochmal so ein großes Thema. Wir überfordern halt extrem auch.
Total, ja. Und um noch mal ganz kurz einen letzten Satz vielleicht zu diesem Space zum Üben zu sagen. Ich glaube, das ist auch, wenn du sowas einrichten möchtest als Elternteil, dann ist es auch sehr wichtig, dass du dein Kind da wirklich in diesen Prozess mitnimmst und ihm viel Freiraum nimmst. Also nicht, dass es so passiert, wie es in Schule ja oft passiert, dass die Lehrerinnen den Klassenraum gestalten und die Regeln festlegen und denken, das sind jetzt unsere Dinge, aber die Kinder haben damit gar nichts zu tun gehabt. So auch da. Und wenn das Kind sagt, ich hab's aber am allerliebsten, wenn ich im Stehen an einem Tisch bin und da arbeite, dann steht das Kind. Das ist ja überhaupt gar
Okay,
keine
ja, ist auch nochmal
Frage.
ein guter
Also so
Impuls.
Sachen, glaube ich, sind auch wichtig. Ne? Und manche Kinder liegen auf dem Boden. Also das ist halt so. Und dann schreiben die. Funktioniert ja wunderbar.
Ja, es gibt auch Kinder, die sind sehr lebendig. Ne? Da geht ja schnell diese Schiene ADHS los. Ne? Bei den Lehrkräften, die dann schnell so was wollen wie Gutachten und so. Aber da habe ich auch ganz oft dieses, wie kann man Bewegung zum Beispiel damit reinnehmen? Und das gehört ja auch da dazu, dass die Kinder sich bewegen dürfen. Ne? Sie können quasi Aufgaben lösen, während sie. Was habe ich als Tipp immer gesagt? Ja, genau. Leg zum Beispiel Würfelhauskarten irgendwo in eine Ecke und sag zum Kind so, du kannst dahin, wie auch immer, Robben springen, Überschlag machen, keine Ahnung, ja, kriechen. Und dann holst du dir so eine Karte, guckst dir das Bild an, legst wieder weg und kommst zu mir zurück, gekrochen oder gekrabbelt, wie auch immer. Und dann machen wir eine Aufgabe dazu.
Ganz
Und so
genau.
habe ich dann quasi Verbindung, die Bewegung mit rein verbunden in das Thema. Ich denke auch, dass ein großes, es ist so eine, ja, es ist ein breites Feld und doch wieder auch eine Schwierigkeit, da die Waage auch gut zu halten zwischen, ich mache alles, was das Kind, ne? Ich lasse mich quasi vom Kind aus so ein Stück weit dirigieren da drin. Ne? Es ist Ja.
Ja, da ist für mich sehr wichtig, das Stichwort Transparenz, also dass ich als Elternteil auch erkläre, warum gebe ich den Freiraum oder warum möchte ich aber, dass wir den oder den Schritt jetzt doch gemeinsam auf eine bestimmte Art tun oder so. Genauso auch übrigens finde ich, ist es sehr wichtig, wenn man sich diese Rituale überlegt, zu sagen, ich atme mal in Ruhe, bevor wir jetzt weitermachen oder so, auch das transparent zu machen, weil da lernen Kinder so viel dran. Also die lernen, aha, das ist für die Mama oder den Papa jetzt in dem Moment gerade auch schwer. Und aha, man kann da durchkommen und danach geht es wieder besser weiter. Und also da halte ich sehr viel von, dass man die Kinder mit einbezieht und den Kindern auch erklärt, für mich ist es jetzt wichtig, dass wir die 5 Minuten noch durchhalten, weil kannst du da mitgehen? Es geht nicht darum, dass das Kind einem ständig sagt, so, heute will ich rechts rum, links rum, aber auf der anderen Seite ist, wir sind oft so eingenordet in Verhaltensmuster und Vorstellungen, wie was ablaufen muss, dass wir so oft Nein sagen, wo es, wenn man kurz nachdenkt, dieses Nein überhaupt nicht braucht, weil das eigentlich wurscht ist, ob wir es mit Grün schreiben oder mit Blau. Das ist ja total egal. Aber das Nein kommt oft schnell von uns Eltern.
Ja, das gibt, glaube ich, eine Studie dazu, wie viele tausende Male ein Kind Nein hört, ne, anstatt ja, viel, viel häufiger das Nein als das Ja, ne? Weil wir immer Angst haben, ne? Es wird immer
Ja,
geblockt,
ja,
da
ja,
geht
ja,
was außer Kontrolle, wir haben es nicht mehr im Griff und so weiter, ne? Ist ja ganz oft auch die Angst der Eltern, vor allem jetzt bei den Kindern, ne? Mir läuft die Schulsituation außer Kontrolle, ist eine große Angst der Eltern.
natürlich, natürlich.
In dem Zusammenhang kommt das Thema Loben und Strafen ja auch nochmal sehr präsent auf den Teller, sage ich mal, weil ich weiß, dass viele Eltern oder auch viele Therapeuten empfehlen das ja auch, ne? Belohne das Kind, es gibt ja Belohnungs, keine Ahnung, Aufkleberzeug, ne? Tralablup, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, ne? Ich halte da nicht viel davon. Ich habe nie so gearbeitet in der Schule auch. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Du hast ja da noch einen ganz anderen Hintergrund dazu.
Also tatsächlich geht es mir genauso und ich versuche meine Sicht auf Lob und Strafe, was man ja heute nicht mehr sagt, das sind ja Konsequenzen, auf bei den jungen Lehrern in meiner Ausbildung irgendwie zu verdeutlichen, weil ich sehe es genauso, loben hat so viele negativen Punkte, die aber total schwer zu vermitteln sind, weil wir alle ja auch mit Lob groß geworden sind. Jeder ist mit Lob irgendwie konfrontiert worden und wir haben die Idee, das ist doch was Positives. Meine Eltern haben mich gelobt und ich habe mich gefreut. Und es ist sehr, sehr schwer, da offene Ohren zu bekommen, dass da eben ganz viele andere Dinge mitschwingen. Ne? Also sowas wie, wenn ich Also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich darf. Wenn zu mir ein kleines Erstklässermädchen kommt mit einem Bild, das gemalt hat, und sagt, Frau Erb, gefällt dir mein Bild? Dann habe ich früher gesagt, oh, das ist ja aber ganz toll, das hast du ja so toll gemacht. Und damit beginnt eine Spirale, die da endet, dass das Mädchen oder das Kind, sehr wurscht, etwas tut, zu mir hüpft und von mir eine Bestätigung will. Und erst dann ist es zufrieden. Ich möchte aber gerne, dass die Kinder nach und nach lernen, dass sie für sich selbst A beurteilen können und ein Gefühl dafür kriegen, ob die Dinge gut oder nicht so gut sind, die sie tun, und dass sie nicht abhängig werden vom Lob von einem anderen, also nicht von außen, sondern von innen ihre Befriedigung finden und ihr Wohlwollen sich selbst gegenüber. Das heißt, also irgendwann bin ich dazu übergegangen und das ist schwer gewesen, weil wenn das Kind kommt mit seinem Bild, Frau Erb, guck mal, ich habe ein Bild gemalt, gefällt dir das, dass ich jetzt das Kind anstrahle und das ist das erste wesentliche Ding, das Kind will gesehen werden und diesen Moment dir zu nehmen, dein Kind anzuschauen, das ist genauso in der Hausaufgabensituation oder wo auch immer und zu sagen, ich sehe dich und zu fragen, gefällt dir denn dein Bild? Und das Kind sagt, ja, ich finde es eigentlich ganz schön. Und dann strahle ich noch mehr und sage, das freut mich so, dass dir dein Bild gefällt. Und dann drehe ich mich um und gehe. Und da hat das Kind viel mehr, es ist gesehen worden, es hat eine emotionale Bestätigung bekommen. Es kann stolz auf sich sein, es sagt, ja, stimmt, ich finde mein Bild toll. Da passiert was ganz anderes. Und das kann ich jetzt ausführen in noch 5000 verschiedene Varianten. Lob macht immer abhängig, Lob hat immer was mit Hierarchie zu tun. Du kannst nicht zu deinem Chef gehen am Ende der Woche und sagen, Herr Meier, ich wollte Ihnen nur mal rückmelden, Sie haben wirklich gut gearbeitet die Woche, weiter so. Da musst du jetzt auch lachen, das ist immer so ein Beispiel für meine Lehramtsanwärter. Umgekehrt ist es super, wenn der Chef bei mir klopft und mir die Tür aufmacht zum Büro und sagt, Frau Erb, Sie haben die Woche das wirklich super gemacht, das Projekt vorangebracht. Ist
Stimmt.
selbstverständlich. Es geht nur in der Hierarchie. Und all solche Dinge hängen einfach an dem Loben dran. Das darf man sich bewusst machen.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen allergisch gegen Lob. Ne? Ich habe auch sehr oft gelobt, auch immer super, super, ne? Und so. Aber man kommt in so eine Schleife, ne, rein. Und ich glaube tatsächlich, dass das Lob, das habe ich sehr schnell gemerkt, auch irgendwann gar nicht mehr, ich will mal sagen, ankommt. Weißt du, die Kinder sind so gewohnt oder gewöhnt daran, dass sie gelobt werden, dass es bedeutet nichts mehr. Es bedeutet wirklich nichts mehr. Es ist nur noch so ein, ich hole mir das ab, ja, aber es bedeutet nicht mehr viel.
Ganz klar. Und man muss es ja im Prinzip immer wieder toppen, ne? Also irgendwann kriegt das Kind dann keine Ahnung was geschenkt oder 5 € fürs Zeugnis. Und irgendwann müssen es 10 oder 20 sein. Also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, da hatte
Also
ich
wenn
meine.
du das Ziel hast, einen selbstständigen Menschen zu erziehen, und ich glaube, das ist ja immer wieder auch was sich auch meines Erachtens Lehrer viel zu wenig klar machen, wo will ich denn eigentlich hin? Ich als Lehrerin oder auch ich als Mutter möchte versuchen, meine Kinder zu selbstständigen, kritischen Menschen zu erziehen, die irgendwann in der Gesellschaft leben, die mit sich klarkommen, die nicht zerbrechen, wenn irgendwer das Lob nicht ausspricht, sondern die um ihrer selbst willen wissen. Und das muss man, glaube ich, zuerst für sich klar haben. Und dann kann man Wege überprüfen.
Ja, genau. Das finde ich ein guter Ansatz, auch mal da reinzugehen. Wir hatten es vorhin ja dazu, mal selber zu gucken, was ist meine Geschichte mit der Schule, mit Leistung und so weiter, ne? Und dann auch da nochmal reinzugehen, wie wurde ich denn gelobt und bestraft vielleicht auch, ne? Und warum lobe ich denn mein Kind? Was ist meine Intention daran? Ich fand den Ansatz sehr spannend. Ich kenne das auch, einfach zu sagen, hey, beim Üben zu sagen, hey, also wir sind fertig jetzt, ja. Ich bin total zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Ne? Und dann, wenn das Kind dann sagt, nichts sagt, dann kann ich auch mal sagen, und wie ist es mit dir? Bist du auch zufrieden mit dem, was wir gemacht haben? Ne? Und dann habe ich eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn ich sage, oh toll, du hast jetzt 20 Aufgaben gerechnet. Ne? So, ja, das stellt eigentlich eine Situation her von also auf Augenhöhe, finde ich.
Ganz
Ne?
genau,
Das
ganz genau, ganz.
fände ich sehr schön als,
Ja.
als wie ist es denn auf der anderen Seite mit Strafe? Das ist ja verpönt auch schon irgendwie, ne? Man bestraft ja auch jetzt nicht mehr und trotzdem kriege ich es mit, dass Eltern dann sagen, ja, dann darf das Kind halt gern Fernsehen schauen oder so, ne?
Genau. Also sowohl bei Eltern als auch bei Lehrern ist das Wort Konsequenz ja deutlich beliebter als Strafen. Also bestrafen tun wir eigentlich nicht mehr, aber wir zeigen Konsequenzen für das Kind auch, weil das Kind muss das ja auch lernen, dass Verhalten Konsequenzen hat. Den Satz höre ich super oft. Und natürlich kann man den genauso aushebeln wie das mit dem Loben. Kinder lernen an Konsequenzen, die sich natürlicherweise ergeben. Also es regnet draußen und du möchtest gern, dass dein Kind den Regenschirm mitnimmt und die Gummistiefel anzieht. Und das Kind hat darauf keine Lust. Dann kannst du es zwingen, kannst es bestrafen, wenn es nicht passiert, wie auch immer. Du kannst aber auch auf die Konsequenz vertrauen, mit der das Kind was lernen kann. Nämlich dann läuft es halt nun mal einmal in den Sandalen und ohne Regenschirm im Regen raus. Was wird das Kind feststellen? Es hat nasse Füße, es hat nasse Haare, nassen Pulli, ist nicht so angenehm. Und dann kann man mit dem Kind darüber sprechen, kann sagen, ah, vielleicht, was meinst du? Wäre es besser gewesen mit einem Regenschirm, oder? Und dann hat das Kind eine ganz klare Konsequenz erfahren aus der Entscheidung, die das Kind getroffen hat.
Meinst du nicht, dass es da Kinder gibt, die dann sofort in dieses Ding reingehen, alles genauso zu machen, wie sie es wollen, egal, ob sie dann krank werden oder was weiß nicht? Also ich habe gerade so Kinder vor Augen, die dann gerade dagegen gehen, wenn die Mama dann noch sagt, wäre es nicht besser gewesen, so nach dem Motto, ich habe es ja gewusst, ja. Da würde ich, da geht bei mir schon so das Ding auf, nee, jetzt hätte ich es gerade anders gemacht, ne?
Man muss ja auch oftmals gar nicht kommentieren. Also natürlich, du hast völlig recht. Das ist jetzt, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Es ist viel einfacher für mich, wenn ich konkret mit einer Familie spreche oder mit Eltern spreche und die mir von ihrem Kind und
Ja.
ihrem Kommunikationsweg berichten. Klar, dann ist es passgenauer. Du hast völlig recht. Manche Kinder reagieren so. Wichtig war mir bei dem Beispiel klarzustellen, was Konsequenzen sind. Das wäre eine Konsequenz. Konsequenz. Ne? Wenn ich mich weigere, das Frühstück zu essen und das Mittagessen zu essen, dann habe ich irgendwann furchtbar Hunger, weiche Knie und Loch im Bauch. Das ist eine Konsequenz aus dem, was vorher passiert ist. Aber ja.
Ja, ich würde da gerne mal einhaken, ohne
Gerne.
dich unterbrechen zu wollen, weil ich habe natürlich sofort im Ohr die Eltern, die dann sagen, na ja, wenn mein Kind jetzt in Mathe nicht wirklich aufholt und mal da performt, sage ich mal, dann wird es die Klasse wiederholen müssen. Ja, da haben viele Eltern total Angst davor, vor allem wenn die Lehrkräfte das schon androhen oder schon ansagen quasi. Sie drohen ja nicht, sie sagen ja einfach, das könnte passieren. Aber dann entsteht bei den Eltern enormer Stress da, ne? Und dann geht es nochmal so in eine ganz andere Richtung. Was, ja.
Ja, und das gilt es als Eltern auszuhalten. Das ist tatsächlich so. Also
Du kannst ja nicht sagen, okay, dann üb halt nicht. Ja, weil das wäre ja jetzt das, zu sagen, okay, wenn das Kind sagt, nö, ich will aber nicht üben. Und dann sagst du, okay, die Konsequenz wäre, du musst die Klasse wiederholen, ne?
also tatsächlich ist auch da für mich immer wieder die Frage, und das erlebe ich wirklich mit Familien sehr oft, wo möchte ich hin mit meinem Kind? Und am Ende, wenn wir in der über Grundschulkinder sprechen, dann sind wir ja ganz am Anfang und aus Erfahrung können die meisten sagen, dass wird die schwierig herausfordernde Zeit mit Kindern erst noch vor dir liegt. Die kommt nämlich, sobald die Pubertät losgeht, wie wir alle wissen. Und wenn ich es nicht schaffe, vorher eine gute Beziehung zu meinem Kind, eine stabile Beziehung zu meinem Kind und eine vertrauensvolle Beziehung zu meinem Kind aufzubauen, dann kann es durchaus sein, dass ich das Kind im Erwachsenenwerden oder auch dann im Erwachsenenalter, ich sage es mal ein bisschen plakativ, verloren habe. Also zumindest diese vertrauensvolle, gute Verbindung verloren habe und das dann einfach. Ja, eine Beziehung ist, die vielleicht nicht mehr so ist, wie ich sie mir gewünscht habe, als ich Mutter eines kleinen Kindes war. Und wenn ich zu sehr in diese Panik mich reingehe, was um Gottes Willen kann denn jetzt alles passieren, wenn der Übergang in die dritte Klasse nicht jetzt dieses Jahr passiert, sondern erst nächstes, dann kann es eben sein, dass ich so viel kaputt mache, dass die Beziehung so Schaden nimmt. Und ich weiß, es ist super schwer auszuhalten, wenn man vielleicht auch mal sagt, ja, vielleicht ist es besser, du lässt mal die Zügel an der Stelle ein Stück weit lockerer oder nimmst auch sehenden Auges in Kauf, dass vielleicht sowas kommt wie eine Wiederholung einer Klasse. Aber wenn du es schaffst, in der Zeit an der Beziehung zu deinem Kind zu arbeiten und das Kind wieder mehr Selbstvertrauen und Selbstgefühl für sich selbst bekommt, dann hast du viel erreicht und dann geht's besser weiter. Das ist ganz schwer, das weiß ich. Es ist ganz schwer, das auszuhalten und nachzuvollziehen. Aber die Beziehung leidet völlig, wenn der Druck zu groß wird, die Bestrafungen oder Konsequenzen kommen. Dann bedeutet es für das Kind immer Vertrauensverlust zu den Eltern. Aha, das sind die, die sich was überlegen, wie sie mich bestrafen können. Das muss man sich ja mal klar machen.
Ja, und es ist dann auch so, dass natürlich das Kind sich schuldig fühlt vielleicht, ne? Weil die Mama so aufgeregt ist, der Papa jetzt so ärgerlich ist, weil die
Klar.
Familie so entzweit ist, ne? Das wirkt sich ja alles aus.
Ja.
Ich denke an der Stelle auch immer, dass wir uns klar werden müssen, dass eine Biografie nicht linear ist. Das denken wir immer zu der Zeit, ne? Dass die Kinder machen die Grundschule, dann die Sekundarstufe, dann gehen sie aufs Gymnasium, dann studieren sie Physik, was sie da als Leistungsfach haben, und dann werden sie Physikprofessor oder irgendwas an der Uni, ne? Und das ist ja nicht Leben. Leben ist ja ganz anders. Und das, denke ich, ist nochmal so sehr wichtig an der Stelle, einfach zu vertrauen auch ins Kind und ins Leben, weil es hat immer, wenn ich meine Biografie anschaue, die wirklich auch nicht einfach war mit der Schule, dann weiß ich, ich wäre an dieser Stelle heute nicht, wenn ich diese Erfahrungen nicht gemacht hätte. Auch sie waren sehr schmerzhaft für mich und für meine Eltern, aber sie waren da. Und von daher diese Perle in jeder Situation oder in den meisten, ich würde mal sagen, ne, man kann immer schauen, ob es eine Perle gibt, muss vielleicht nicht immer da sein, aber vielleicht finde ich sie und kann dann an der Situation entlang einfach eine andere Perspektive, einen anderen Blick darauf kriegen. Das fände ich auch sehr wichtig.
Ja, und ich glaube, es ist wirklich sehr kurz gegriffen, wenn ich nur von Klassenarbeit, von Note, von Schuljahr zu Schuljahr denke, weil Also da auch wieder diese längerfristige Perspektive ist ja, dass der Wunsch, der hinter all diesen Bemühungen steht und auch diesen Ängsten und Sorgen steht, ist ja, dass es gelingt, einen Menschen groß werden zu lassen, der dann souverän in seinem Leben stehen kann und der für sich sorgen kann und der seinen Kühlschrank voll kriegt und so. Also so ganz klare Sachen, der einfach zufrieden auch in seinem Leben sein kann. Und dazu braucht es vor allen Dingen eine vertrauensvolle, feste Beziehung zu den Eltern erstmal. Die sind ja im Kindes- und Jugendalter mal die ganz wichtigen Anker. Und das trägt dann auch, dass auch wenn der Weg chaotisch werden sollte oder halt nicht ganz geradlinig, dann trägt diese gute Beziehung und Verbindung zu den Eltern natürlich durch viele Tiefen auch durch. Das, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen.
Ja, und letztendlich hat sich die Schule ja auch sehr stark verändert. Ne? Es war mal so eine Zeit, wo eher so Potenzialentfaltung stark im Vordergrund stand, wobei das in den wenigsten Schulen wirklich eingedrungen ist. Aber wir haben ja so einen ganz extremen Blick auf Leistung, die aber noch nicht mal wirklich Sinn macht. Das finde ich immer so das Schwierige an der Sache. Ne? Wir wollen was von den Kindern. Wir fordern Dinge, die für mich schon lange keinen Sinn mehr ergeben, wenn ich mir Mathe anschaue, ne, wo, dann denke ich manchmal, mein Gott, warum soll das Kind das jetzt gerade können? Ne? Also das sind schon sehr verschobene Geschichten, die da in der Schule passieren. Und von daher muss man da generell einfach nochmal sagen, okay, ne, wir müssen das auch mal einfach sehen, wir kommen um die Nummer nicht rum, Schule, ne, aber wir wollen während der Schulzeit nicht die Beziehung zum Kind kaputt machen oder verlieren. Ich glaube, der Fokus wäre viel wichtiger, ne, die Beziehung ganz stark im Blick zu haben und alles, was Schule ist, eher so, sage ich mal, nicht als ganz so wichtig zu nehmen, ne. Es gibt ja eine
Sehr.
Studie, die sagt, 3% aller Inhalte, die wir in der Schule lernen, behalten wir nur. Ne, das ist ja Wahnsinn.
Ja, und es hat sich ja so sehr verschoben. Also jetzt haben wir KI und auch die Lehrer fangen langsam an, darüber nachzudenken, dass Jugendliche durchaus wissen, wie man eine KI bedient.
Ja.
Und dadurch, spätestens dadurch, verschiebt sich natürlich ganz, ganz vieles. Das ist ja total klar. Und ich glaube, Schule sollte vielmehr anfangen, darüber nachzudenken, dass es ein Ort ist, an dem man zum Beispiel lernen kann. Aber das bedeutet nicht, dass ich weiß, 3, 3, 3, Isoskalerei, sondern dass ich weiß, wie gehe ich damit um, wenn ich vor einer Aufgabe stehe, die schwer für mich ist. Wie halte ich das aus? Und ich habe unlängst gehört von einem Lerncoach, dass sie immer sagt, Eltern versucht immer wieder selbst auch was zu lernen. Und damit meint sie Dinge, die einem wirklich schwer fallen. Also nicht, ich war keine Ahnung, also ich will ein bisschen besser Tango tanzen können, sondern, was sowieso mein Hobby ist, sondern eine Herausforderung sich zu suchen, weil so geht es Kindern. Die müssen dann auf einmal anfangen, Französisch zu lernen, ob sie wollen oder nicht. Sie
Ja.
müssen einfach anfangen damit.
Ja.
Und das ist herausfordernd.
Weil wenn man mal betrachtet, ne, wie gut, wie schnell, wie einfach zum Teil und wie mit welcher Lebensfreude Kinder lernen, bevor sie in die Schule kommen. Diese Zeit, die ist ja, wir selber wissen das ja auch, wenn wir was wollen, was wir lernen wollen, dann sind wir begeistert dabei. Das sagen ja auch die Eltern, ne, wenn wir über Motivation reden oder Konzentration, kommt ja immer das Gleiche. Ne? Mein Kind kann sich nicht konzentrieren, sagt die Lehrkraft in der Schule. Zu Hause merke ich das auch. Aber es gibt Sachen, da kann es sich wohl konzentrieren. Da sitzt es stundenlang vor den Bildern oder was es auch immer macht, ja. Baut, puzzelt, was auch immer. Und das denke ich, da stimmt einfach die Perspektive. Also da haben wir einfach einen anderen, da sollten wir einen anderen Blick aufsetzen oder eine andere Brille, weil wir fordern ja auch ganz viele Sachen, die langweilig sind fürs Kind und die es gar nicht lernen will eigentlich.
Ja, und also das ist ja sowieso das Faszinosum in diesem ganzen Schulsystem. Kinder und Jugendliche verbringen einen so großen Teil ihres Lebens an Stunden gemessen in der Schule. Und die wenigsten gehen da gerne hin. Wie kann das denn sein? Also jedem Erwachsenen, der mir das von seinem Job erzählt, den berate ich gerne dahingehend, dass wir miteinander überlegen, was für Felder gibt es denn noch, in
Abzuwechseln.
denen er sich
Ja,
bewegen könnte.
das
Das
stimmt.
ist ja ein Irrsinn. Wenn es dumm
Stimmt.
läuft, 13 oder vielleicht sogar 14 Jahre in einem System zu verbringen, wo man jeden Morgen denkt, ich will da nicht hin.
Ja. Obwohl, viele Kinder gehen gerne hin, auch wenn sie, sage ich mal, nicht so gut performen. Das kommt auch vor.
Das
Wir
kommt
gehen
auch
nochmal,
vor.
Annette, auf die Situation. Wir hatten ja vorhin diese drei Stränge. Also der eine ist die Mama, der Papa, der Erwachsene, der mit dem Kind übt. Da haben wir ein paar Impulse jetzt schon herausentwickelt, wir zwei. Wenn wir jetzt mal aufs Kind gehen, ne? Das Kind, das keine Lust mehr hat, das Kind, das sich nicht gesehen fühlt, ne? Das, wo die Bindung verloren geht zur Mutter, das Vertrauen vielleicht zu den Eltern, ja. Du hast vorhin schon so angedeutet, und der Meinung bin ich auch, das Kind sollte auch schon frühzeitig lernen, auch über Nachahmung, darüber, dass der Erwachsene auch immer über seine Gefühle redet, auch immer wieder Transparenz schafft, ja, und so weiter, ehrlich ist, ja, nicht irgendwas verheimlich versteckt und so weiter, ne, sondern ganz klar auch seine Dinge auf den Tisch bringt, ne. Wir sind uns einig darüber, ein Kind sollte frühzeitig auch schon lernen, quasi sich selbst kennenzulernen und auch Ressourcen zu entwickeln, wie es Dinge bewältigen kann. Weil es wird in jedem Leben vorkommen, dass man enttäuscht ist von sich selber, ne? Dass man irgendwie eine schlechte Note ist jetzt in der Schule sehr stark, aber ne, dass man irgendwas nicht schafft, wo man einfach gedacht hat, es würde so funktionieren. Also, wenn wir jetzt mal dahin gehen, vielleicht hast du dazu noch ein paar Impulse. Im Kind selbst.
Ja, auch da ist es natürlich so, wenn ich ein bestimmtes Kind vor Augen habe, dann ist es
Viel
leichter
einfacher, ja.
natürlich und ein bestimmtes Setting. Ich glaube, grundsätzlich gilt, also naja, ich kann das nicht ganz losgelöst von den Eltern natürlich sehen, weil es ja immer in dem Spannungsfeld lebt, das du eben schon angedeutet hast. Es lernt am Vorbild, es schaut, wie machen das meine erwachsenen Bezugspersonen um mich herum, wie gehen die mit solchen Situationen um? Das ist ganz klar. Von daher ist man ganz schnell wieder bei den Eltern, die erstmal, glaube ich, auch klar haben müssen, wie begleite ich Kinder zum Beispiel durch Frustrationen. Erlebt ein Kind ja ständig, erlebt ja auch schon ein kleines Kind, wenn es endlich, keine Ahnung, krabbeln können will und es funktioniert halt nur rückwärts und das ist ja eine Katastrophe. Also die haben eigentlich schon ganz viel Kompetenz auch mitgebracht, wenn sie dann mal Grundschulkinder sind, dass sie vieles aushalten müssen. Und da als Eltern immer wieder an den Punkt zu kommen, ich glaube, das ist sehr unterstützend für Kinder, dass Kinder erleben dürfen, ich werde gesehen mit dem, wie es mir jetzt geht. Also vielleicht kriege ich zum Beispiel für irgendwas ein Nein. Und die Eltern können dann aber begleiten und können sagen, ich weiß, das ist jetzt hart für dich. Aber heute, keine Ahnung, heute gibt es kein Eis mehr. Ist ja wurscht jetzt. Also, und dann zu sagen, ich sehe dich, ich weiß, das fühlt sich wirklich schlecht an, so ein Nein. Aber es hat jetzt einen guten Grund. Den kann man ja auch mitliefern. Und genauso bei der Frustration oder Beispiel, wundervolles Beispiel finde ich, ist, ein Kind sitzt da und sagt, ah, mir ist so langweilig, mir ist so langweilig, was soll ich denn machen? Und das auszuhalten als Eltern, das ist eine Übung in Frustration. Zu sagen, nicht, ah ja, du könntest doch, jetzt guck doch mal, mal doch mal was, oder du hast doch so ein schönes Buch von der Oma gekriegt, sondern zu sagen, ja, ich sehe, du bist gelangweilt. Ja, so ist es jetzt. Deine Lernaufgabe, ne? Also, das muss man dazu sagen, das weiß man dann für sich. Und irgendwann wird das Kind da durchkommen. Das sitzt ja nicht 2 Stunden lang da und heult einem die Ohren voll, sondern irgendwann trollt sich's und tut was.
Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob das Kind zu mir kommt und sagt, hey, mir ist langweilig, was könnte ich denn machen? Dann will es ja einen Rat von mir oder einen Vorschlag. Dann kann ich sagen, ja, das wäre meine Idee. Wenn es sich aber hinsetzt nach dem Motto, ich setze mich mal hin, ganz präsent und sage mal, mir ist langweilig, vielleicht kommt da was von der anderen Seite, dann ist es auch wieder so eine Einmischen. Ich muss mich ja nicht einmischen in dem, was der andere gerade für sich da so vor sich hin blabbert, ne?
Ganz genau. Aber ich darf es halt anerkennen. Also ich darf es sehen. Das Kind will ja auch wenn es da ist, jetzt sagt mir so langweilig, will es ja vor allen Dingen erstmal gesehen werden. Es hätte
Ja.
gern, dass noch ein Mensch mit ihm teilt, dass das jetzt gerade ein doofes Ding ist mit dieser Langeweile. Und dann ergibt sich was draus. Ne?
Ja, ich finde auch, du hast vorhin schon darüber gesprochen, wenn man da früh anfängt, da ist schon als Baby ja schon so diese Tendenz von den Erwachsenen, was ich so beobachte, immer abzulenken. Ja? Entweder wir beurteilen, wir haben sofort den Rat, ne, den perfekten, oder wir lenken ab. Ne, wenn das Kind weint, oh, guck mal, da vorne ein Pferd oder der Traktor. Ne? So, das ist ja auch schon eigentlich die falsche Richtung, sage ich jetzt mal. Weil eigentlich könnte man sagen, oh mein Gott, das tut dir weh. Ich merke, wie dir das wehtut. Du hast Schmerzen. Es tut mir leid. Ja, und dann, was kann ich für dich tun? Wo soll ich dir helfen oder so? Ne? Anstatt immer dieses Ablenken, weil Ja, weil dann, ich glaube, es entsteht auch sowas, so ein Gedanke von später Frustration nicht aushalten zu wollen, zu können und sich dann abzulenken.
Ja, auf jeden
Irgendwas.
Fall. Auf jeden Fall. Und das sind natürlich ganz, ganz viele Alltagssituationen unglaublich befördernd für die Schulsituation dann nachher wieder. Also um den Kreis da auch nochmal zu schließen. Also wenn ein Kind übt, Fahrrad zu fahren, ja du lieber Gott, das ist manchmal halt auch ein bisschen schwierig, bis man das kann oder schwimmen oder was auch immer. Aber das sind die Momente, wenn man da gut begleitet wird und nicht da schon entweder den Druck oder dieses, dafür bist du halt nicht begabt, das kannst du halt nicht, so Dinge mit auf den Weg bekommt, sondern wenn man sich erleben darf in seiner Frustration und da begleitet wird, durchzukommen, dann lernt man einfach furchtbar viel für alle möglichen Lebenslagen. Das Leben ist jetzt halt einfach nicht nur fein und nice.
Ja, und da hast du einen wichtigen Punkt nochmal gemacht am Schluss jetzt. Letztendlich geht es darum, hier auch wieder, die Lehrkraft hat unglaublich viel Verantwortung in der Beziehung, weil, ne, wenn man das Lernpotenzial des Kindes aufgreift und auch in der Schule das Kind sieht und wertschätzt, ne, dann habe ich sag mal, wenn es in der Schule gut läuft mit dem Kind und das Kind sich gesehen fühlt und so weiter und dann zurückgeht quasi auf diese Geschichte zu Hause, dann denke ich, dass es einfach sehr gut unterstützend wirkt. Also wenn die Mutter, wenn die Eltern reden können mit der Lehrkraft in der Schule, wenn die Lehrkraft zum Kind in der Schule eine gute Beziehung hat, dann denke ich, ist das zu Hause wahrscheinlich wesentlich entspannter erstmal. Ja, also haben wir da wieder so diesen
Ja,
Kreislauf,
klar.
wie wichtig das eigentlich ist, dass die Eltern auch zu Hause das Gefühl haben, die Lehrkraft in der Schule unterstützt mich, die steht auf meiner Seite, die macht meinem Kind keinen unnötigen Stress, mein Kind fühlt sich wohl, ja, es hat sowas von, man könnte ja was lernen noch, ne? Und dann ist es zu Hause vielleicht einfacher. Ich müsste da mal, kommt mir jetzt gerade nachfragen, wie viele Eltern von den Eltern, die dann so Sorgen haben und so Probleme, Herausforderungen mit den Kindern, weil sie nicht lernen wollen, wie viele davon eine Lehrkraft in der Schule haben, die das Kind vielleicht auch ein bisschen hart anpackt. Ja, das kann ja sein, dass das eine ganz eine Korrelation hat. Wäre mal ein ganz
Natürlich.
interessanter Gedanke.
Ja, natürlich.
Gut, Annette. So, dann haben wir eigentlich jetzt wirklich lange über das Thema Loben, Strafen, Konsequenzen gesprochen. Ich denke, es ist nicht jedes alles gesagt dazu. Da gibt es
Nein.
natürlich noch ganz viele Details. Aber wie du sagst, es kommt ja total aufs einzelne Kind an. Ja, das erlebst du ja wahrscheinlich in den Coachings, die du machst. Da kann man noch mal ganz individuell reingucken. Machen wir ja auch bei Würfelhaus, wenn jemand sagt, mein Kind hat Probleme in Mathe. Ja, okay. Wo genau?
Genau.
Wo sitzen wir da an? Ne? Das kann man natürlich so pauschal nicht sagen. Du hattest, als wir zusammengeredet haben, was erwähnt von Fixed Mindset, meine ich, glaube ich. Hast du, oder
Und
Closed
Growth
Mindset?
Mindset.
Das interessiert mich jetzt noch ganz spannend. Ist da irgendwas dran, was für die Eltern vielleicht von Interesse sein könnte?
Bestimmt. Ganz bestimmt.
Dann unterrichte
Mehr.
uns mal darüber, was das bedeutet.
Genau. Ich erwähnte das vorhin ohne die Bezeichnungen schon mal, nämlich es gibt ja, oder hat uns oft begleitet, mich zum Beispiel in Mathe. Mathe kann sie halt einfach nicht. Da ist sie nicht begabt. Ne? Dafür war ich halt für Musik sehr begabt. Das war ja ganz klar. Und die Folge von solchen Fixed Mindsets, also dieses Festlegen auf, das kann sie nicht, das kann er nicht, da ist er begabt, wie wir so schön sagen, bedeutet halt auch, dass mein Rahmen sehr eng ist, in dem ich mich überhaupt weiterentwickeln kann, weil ich verinnerliche das ja, ich glaube das ja ganz sicher. Also in meiner Familie hat noch nie jemand gut Ball spielen können, kann ich auch nicht, ist ja klar. Ich wollte mal Tennis lernen, da hat der Tennislehrer zu mir gesagt, naja, bist halt ein Mädchen. Ne? Also Mädchen haben ja kein Ballgefühl, aber wir können es probieren. Ja? Also okay, ich habe eine Stunde gehabt und dann habe ich nie mehr Tennis gespielt. Das ist ja naheliegend. Und das Growth Mindset ist eben, liegt im Namen, diese Idee von einer Pflanze, die wächst. Was braucht es denn? Ne? Ich kann das, und das Zauberwort dabei ist, du kannst das noch nicht. Und dieses Ich kann das nicht, ist eigentlich was, was zu streichen ist, weil es gibt Ganz wenige Dinge, ich müsste jetzt lang nachdenken, von denen man wirklich von sich behaupten kann, die kann ich nicht. Also ja, weiß ich jetzt nicht.
Verstehe, das heißt quasi, das ist nicht mehr open-minded. Ich habe so ein
Genau.
closed mindset und
Genau.
mein grows, also wachsendes
Ganz
Mindset.
genau, ganz
Also
genau, ganz
dieser
genau.
Kasten, die man dann oft auf
Ja,
hat, von sich
ganz
selber
genau.
auch, ne? Weil man denkt, da kommt man nicht raus aus der Box, ne?
Ja. Und da ist man halt meistens als Eltern, also wenn man das für sich entdeckt hat und verstanden hat, und dann ist man meistens aber in dem Spannungsfeld, dass die Schule, die Lehrer das nicht verstanden haben oder noch nicht kennen und da natürlich auch kommt, naja, sie kann halt einfach keine Aufsätze schreiben, ne? Das liegt ihr halt gar nicht. Dafür hat sie das mit der Rechtschreibung gut.
Ich sprachbegabt.
Auch so was Schönes, ja, genau. Entweder du
Sag
machst
ich auch. Ich sage immer von mir
Sprachen.
selber, ich bin nicht sprachbegabt.
Ja, und da in diesem Spannungsfeld erleben sich die Eltern und ja auch das Kind. Und da wird es dann wieder ganz interessant, auch für die Kinder da so eine Transparenz auch zu schaffen, wenn Kinder so sehr daran zweifeln, weil die ja in der Schule schon 10-mal gehört haben, du kannst halt einfach Mathe nicht oder du kannst dir nichts vorstellen, was
Du
heute.
bist nicht so matheaffin, Mathe ist nicht so dein Ding, ja. Ich sage das ja auch ganz oft, ne? Das, ja.
Ja, und da aber dann zu sagen, ja, schau mal, bleiben wir mal bei so simplen Sachen wie Fahrradfahren hast du auch gelernt. Du bist nicht auf die Welt gekommen mit einer besonderen Begabung zum Fahrradfahren, sondern du hast das einfach geübt. Das war am Anfang ein bisschen wackelig und das hat dich auch Mut gekostet vielleicht oder Überwindung. Und jedes Mal bist du ein bisschen besser geworden und irgendwann kannst du es gut. Und jetzt fährst du Fahrrad, wenn du in die Schule musst. Gar keine Frage mehr für dich. Also dieses noch nicht, das noch ist dieses Zauberwort in der
Ja,
ganzen Geschichte.
hat bei mir so die Idee von, dass man ja oft denkt, man schafft was nicht, weil man es tatsächlich in der Erfahrung hat. Das habe ich mal nicht so gut gekonnt oder ich bin da gar nicht rausgekommen. Aber letztendlich geht es ja auch darum, sich immer wieder selbst zu fordern, ne? Wenn man sich nicht fordert, raus aus der Komfortzone, dann kann ja auch kein Lernen passieren. Lernen passiert ja außerhalb der Komfortzone.
Deswegen finde ich zum Beispiel, dass es wirklich eine sehr schöne Angelegenheit ist, wenn Kinder Musikinstrumente lernen. Da geht es ja jetzt nicht darum, dass die Star, was weiß ich, Sänger, Trompeter oder was auch immer werden, sondern daran kann man so wunderbar und zwar auf eine wirklich im wahrsten Sinne spielerische Art und Weise lernen, dass man immer ein Stückchen besser wird. Wenn man übt, dann kann man das Lied morgen noch besser spielen und es macht in der Gruppe total Spaß oder es ist total schön, wenn jemand dazu dann singt, wenn ich am Klavier das Lied spiele oder so. Und das ist eigentlich eine wunderbare Geschichte, um da vieles dran zu lernen, ne? Und eben auch Frustration zu
Ja,
überwinden.
und es erinnert mich so an das Ding, man kann sich ja auch mal selbst überraschen, oder? Man kann sich ja mal eine Aufgabe stellen und sagen, okay, ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Ich kann
Ja.
mich ja auch mal selber überraschen. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken zum Abschluss, Annette. Vielen Dank für das tolle, lebhafte Gespräch. Danke dir.
Ich danke dir auch. Vielen Dank für die Einladung, Christine.